Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Der Podcast mit dem Dolce Vita.
Mit Christoph Strasser, einer tollen Bedienung.
Grazie.
Ja, okay. Das wirkt jetzt echt gestaged, sage ich da nur. Dass genau in dem Moment die Kellnerin kommt mit dem Kaffee.
Ja, wir sitzen direkt in Lucca.
Ja, am Corso Garibaldi, unweit der Ziellinie von der Unknown Race.
Wie lange bist du jetzt schon im Ziel? Du bist um 5.30 Uhr angekommen, jetzt haben wir 6 Stunden später.
13 Uhr, ja.
7 Stunden später.
Super, ja.
Du schaust nicht so gut aus, aber es ist für das, was du gerade erlebt hast, schaust ganz okay aus.
Ja, deswegen kein Videopodcast heute.
Wir haben schon oft probiert, gell, wenn wir bei einem Rennen waren, ein Mikro mitzunehmen und gleich direkt was aufzunehmen, so mit den ersten Emotionen. Es ist bisher ganz selten gelungen, weil man ist zerstört, man hat doch wenig Zeit, man denkt wieder ans Heimfahren und man muss da noch irgendjemand finden, der Zeit hat. Und diesmal geht's aber.
Diesmal haben alle drei Faktoren zusammengepasst und warte, jetzt kommt mein Getränk.
No food. Schau bitte nur, dass kein Mineral und kein Soda aufs Aufnahmegerät schießt.
Na, passt. Also.
Alle drei Faktoren haben wir heute. Wir haben Zeit, wir haben die Ausrüstung und wir haben jemanden Gast. Zu Gast.
Super. Ja, wie es uns speziell beim Rennen gegangen ist, werden wir in einer der nächsten Folgen besprechen, wenn wir unsere Gedanken ein bisschen sortiert haben und vielleicht ein paar Notizen gemacht haben, weil jetzt direkt danach, ich kann mir an die Hälfte nicht erinnern, beziehungsweise ich kann es gerade nicht abrufen. Ich kann sagen, es war zwischenzeitlich kalt, es war zwischenzeitlich recht hart, aber es war sehr geil.
Ja, ich würde sagen, es war durchgehend kalt und durchgehend hart. Aber wie du richtig sagst, es war sehr, sehr geil. Und wir haben uns jetzt zusammengesetzt mit dem Sebastian. Sebastian war bei uns schon einmal zu Gast in einer Episode, die ich jetzt nachschauen müsste. Ich weiß die Nummer nicht auswendig. Und wir haben damals, Sebastian, mit dir geredet über deine Teilnahmen bei diversen Rennen. Und du bist jetzt...
Und über deine Bergsteigerleidenschaft.
Genau. Und du bist jetzt in einer ganz neuen Rolle. Also nicht ganz neu jetzt zum ersten Mal, weil jetzt du bist zum zweiten Mal, glaube ich, im Organisationsteam vom Unknown Race.
Genau.
Und du hast jetzt irgendwie einen super Überblick über das, was dahinter steckt, was alles nötig ist, um so ein Event zu organisieren. Du hast miterlebt, was alles passiert ist die letzten Tage und ich glaube, es ist super spannend, jetzt von dir ein bisschen was zu hören.
Ja, vielen Dank für die kurzfristige Einladung, dass wir es geschafft haben. Wir sind ja auch vom letzten Checkpoint hier noch schnell hingekommen.
Haben wir den nicht weggerissen, oder? San Gimignano.
Alles gut, wir waren da in der Nähe, wir sind gerade aufgestanden, waren noch unterwegs, haben noch einen Kaffee getrunken, hat alles gut gepasst, wir waren ja gestern schon da. Erstmal herzlichen Glückwunsch und vor allen Dingen vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch da durchgekämpft habt. Und mir geht das Herz auf, wenn ich höre, dass ihr es doch ganz geil fandet, trotz dieser sehr, sehr harten Bedingungen und auch der mental anspruchsvollen Strecke, wie ich sagen würde. Meine Einblicke ist vielleicht, ich würde mich jetzt nicht als erfahren sagen, aber es war jetzt auch für mich interessant. Letztes Jahr war ich ja aus Gründen auch eher zu Hause und habe das Ganze digital verfolgt. Dieses Jahr auch hier von Lucca dieses Mal, habe das digitale Basecamp gemacht, habe aber eben die ganze Zeit mit den Jungs gesprochen und ja, auch für mich auf jeden Fall ein mentales Ultra-Race, würde ich sagen.
Du hast das Stichwort schon gesagt und es war sicher das, was ich am meisten unterschätzt habe, die mentale Komponente. Dort am Checkpoint zu stehen, die Koordinaten zu sehen und speziell bei Checkpoint 4 zu sehen, wie weit es noch in den Süden gehen kann, wie weit vom Start- und Zielort man noch wegfahren muss, das war extrem hart. Also natürlich, fürs Wetter kann keiner was, aber die mentale Komponente, die habe ich sicher nicht so am Schirm gehabt.
Aber ich muss sagen, ich habe mich bei jedem Checkpoint gefreut, dass wir nicht in die Alpen müssen, weil das war meine schlimmste Befürchtung. Ich habe mich gefreut, dass wir nicht auf eine Insel so wie Elba müssen mit einer Fähre, weil das wäre auch möglich gewesen theoretisch. Und ich habe da alles gar nicht gecheckt, wo wir hinfahren. Ich habe die Koordinaten eingegeben, habe geschaut, wie ich da am besten hinkomme und welche schönen Städte das waren, welche schönen Berge das waren oder welche markanten einfach Regionen wieder durchfahren sind, ist mir erst im Nachhinein irgendwie bewusst. Und ich bin einfach dann nur diesen Strich nachgefahren, weil halt auch das Wetter dementsprechend war, dass du jetzt nicht viel mehr Minuten vergeuden wolltest mit Streckenplanung.
Aber nimm uns einmal mit, wie habt ihr die Strecke gescoutet? Also es ist keiner von da aus der Gegend im Organisationskomitee. Wie habt ihr diese echt wunderbaren Plätze? Also ein paar sind klassische Touristen-Hotspots, aber es waren schon ein paar versteckte Plätze, die
Juwelen,
man nicht.
Juwelen, kann man sagen.
Juwelen, ja, die man nicht so einfach findet. Wie habt ihr das angestellt?
Sehr, sehr viel Recherche, muss man sagen, digital. Wir wollten eigentlich auch noch viel vor Ort scouten, aber das ist dann auch für uns ins Wasser gefallen. Da waren wir jetzt auch nicht so, dass wir jetzt im strömenden Regen irgendwas scouten wollten. Wir hatten eigentlich vor, noch hier runterzufahren, hatten uns eigentlich im Team noch sehr viele Tage genommen. Aber gesagt, bei dem Wetter macht das einfach für uns auch wenig Sinn, da runterzukommen. Mm. Genau, das heißt, wir haben sehr, sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht, hatten auch viele Optionen, die wir am Anfang diskutiert haben, haben eben dann Recherche gemacht. Diese Inseln waren natürlich für uns auch direkt so natürlich wieder ein super Cliffhanger mit einer Fähre, auch wenn wir jetzt auch nicht die größten Fans von der Fähre sind, aber natürlich irgendwie nach Elba rüber ist noch was ganz anderes. Haben aber gesagt, es ist ein preisgünstiges Rennen, es soll irgendwie für viele möglich sein und die Fähren sind einfach auch extrem teuer und haben gesagt, wir wollen jetzt irgendwie keinen dazu bringen, dass er irgendwie 40 Euro für eine Fähre fährt und dann 2 Stunden einmal über Elba und wieder zurück.
Das war das, wo ich immer gedacht habe, vielleicht wird es doch nichts, weil Flo, du hast irgendwann einmal gesagt, dein Bauchgefühl sagt Elba.
Ja, aus dem anderen Grund, weil es der Hafen 130 Kilometer von da entfernt ist.
Die Fähre geht immer, also alle
43 Fähren am Tag. Und 133 Kilometer von da entfernt. Das heißt, wenn das der erste Checkpoint wäre, wirklich fürs gesamte Feld
alle
zu schaffen.
Am ersten Tag.
Genau, weil zwischen 7 und 21.30 Uhr würden es fahren, die Fähren.
Und ich habe dann aber gedacht, ihr seid so, ihr bemüht euch so, dass das Rennen vom Preis her, die Teilnahmegebühr, dass das nicht zu hoch ist, dass es für alle quasi finanzierbar ist, dass was gespendet wird für einen guten Zweck. Und dass ihr das quasi macht, ohne damit zu verdienen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das mit der Fähre eigentlich ein bisschen ein Widerspruch zu der Philosophie, weil es dann doch ein bisschen mehr ins Geld geht.
Genau, das ist ja auch einer der großen Grundpfeiler, würde ich sagen, von dem Rennen, dass es einfach nicht so teuer sind, dass viele Leute sich das leisten können oder schnell kommen können. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn das Rennen irgendwie günstig ist und du nachher für die Fähre dann doch wieder bei, weiß ich nicht, 250, 300 Euro landest. Genau, das war so ein bisschen der Gedanke und ja, diese Fähren sind immer kontrovers. Dann dachten wir uns, nee, wir hatten es jetzt letztes Jahr einmal als Option drinne, das passt generell. Ich persönlich bin nicht kein Riesenfan davon, aber wir hatten es auf jeden Fall, wir hatten es diskutiert, genauso wie die Alpen, aber ich bin schon einmal durch die Po-Ebene gefahren bei einem Rennen beim Italy Divide, die anderen kennen es auch und es sind 250 Kilometer, die man sich in seinem Leben auf dem Fahrrad auf jeden Fall sparen kann. Daher, das war relativ schnell raus. Genau, und sonst gab es so großräumlich tatsächlich meteorologische Überlegungen. Simon, der eigentlich eventuell auch noch hier hätte sein können, hatte eine relativ schöne Route auch im Blick, die Richtung Genua ging, also die Richtung Ligurien durch die Berge. Also auch sehr, sehr bergig, sehr anspruchsvoll, aber auch schön über viele kleine Straßen ging. Da haben wir dann jetzt auch im Nachhinein glücklicherweise auch gesagt, ich kenne es noch aus meiner Masterarbeit, wenn es irgendwo regnet in Italien und es kommt irgendwie unten übers Mittelmeer nach Genua, dann genau da und dann richtig.
Cinque Terre habe ich auch auf meiner Liste gehabt, wäre natürlich
auch
wunderschön.
Ich habe da schon von Luca noch Cinque Terre ein bisschen gespielt, wie man da am besten fahren könnte.
Aber genug der Spekulationen, sondern wie es jetzt tatsächlich war, eine harte, herausfordernde Runde, aber wirklich wunderschön, wir haben schon gesagt. Habt ihr euch zusätzlich noch schlechter Wetter Alternativen überlegt oder war das die Runde und die wird gefahren, no matter what.
Ich möchte die Frage bitte noch ergänzen, wie viele Tage vor dem Rennen habt ihr euch für die Route dann wirklich entschieden? Habt ihr das 3 Monate vorher schon fix gewusst oder 3 Tage vorher?
Wir hatten generell so die Grundidee der Route, würde ich sagen, einen Monat vorher schon fertig. Das war ganz gut, da waren wir auch zusammen in Innsbruck. Anatole war da und wir hatten ja so ein, bei uns selber im Team so ein kleines Checkpoint-Team aufgebaut, weil Jan Willem ist ja gefahren und hatten dann generell eben erstmal die großen Optionen diskutiert, also in welche Richtung können wir gehen, was sind die Vor- und Nachteile. Eben einmal Richtung Süden, wir hatten auch länger diskutiert, ob wir schlecht oder besser Wetter Optionen machen, haben wir eigentlich gesagt, okay, das ist eine ganz gute Route, die geht eigentlich auch in Süden und wir müssen es dann, und dann muss man halt doch relativ viel Recherche zu den Checkpoints machen, dass wir gesagt haben, nee, wir bleiben schon bei der Route, wir gehen, 1500 ist so das Maximum, das sollte eigentlich im April hier unten in der Toskana gehen. Genau, und dann haben wir jetzt eigentlich so ein paar Wochen vorher dann wirklich nur noch die exakten Koordinaten eben rausgeguckt, haben geguckt, wo sollte es passen, dass man die Zettel gut ankleben kann, finden kann, weil das ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, dass man das schnell und gut sieht.
Hat es Diskussionen darüber gegeben, über die Anzahl der Checkpoints? Also ich war jetzt nicht unglücklich, nicht falsch verstehen. Letztes Jahr hat es sehr wenige Checkpoints gegeben. Da war die Routenwahl ein großes Thema und es hat total viele Varianten gegeben und das hat auch wirklich Unterschiede ausgemacht. Heuer waren sehr viele Checkpoints, so immer zwischen 100 und 200 Kilometer auseinander, der weiteste. Dadurch hat das Rennen doch einen anderen Charakter bekommen. War das auch Diskussion?
Das war eine Diskussion, aber eigentlich eine relativ schnelle, dass wir doch zu mehr Checkpoints wollen, weil wir es jetzt auch immer wieder hatten, auch in der ersten Edition, dass wir teilweise auf Straßen gelandet sind, die gar keinen Spaß gemacht haben zu fahren. Gerade wenn man sich nicht auskennt. Ich hatte es in Frankreich, dass ich auf so einer halben Autobahn gelandet bin, die man wohl mit Fahrrad befahren darf, aber es war wirklich grenzwertig. Und in Österreich war es jetzt, glaube ich, teilweise auch so, dass die Leute auf sehr, sehr großen Straßen gelandet sind. Wir haben gesagt, in Italien wollen wir das auf keinen Fall, weil Italien da doch wirklich nochmal eine andere Hausnummer ist. Und ja, wir hatten die Diskussion, deswegen, glaube ich, war es jetzt am Anfang auch relativ, da haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht mit Checkpoint 1 AB, dass wir da schon wirklich viele Routenoptionen haben und auch ja, eben diese Wander- bzw. Gravel- und Straßenvariante, dass da auch ein bisschen eventuell die Leute belohnt werden, die mit dem Gravelbike kommen und haben dann aber auch so ein bisschen, weil die Idee ist, am Ende immer mehr zu einem ordentlichen Rennen werden zu lassen, dass man am Anfang mental gefordert wird, diese Routenoptionen hat, verschiedene Routen und am Ende dann eigentlich ein klassisches Ultrarennen fahren kann. Das war, glaube ich, so ein bisschen auch die Idee dahinter und dann war zweite Priorität, wie viele Möglichkeiten gibt es, sondern eher weg von den großen Straßen, schöne Route.
Es war ganz, ganz lustig, beim Briefing hat Jan Willem, glaube ich, der dann selbst mitgefahren ist, aber die Route nicht gekannt hat, irgendwie ist dann quasi geleakt worden, die Anzahl der Checkpoints, weil das war eigentlich ein Geheimnis, ne? So wie die ganze Route. Und dann hat er wie irgendjemand gesagt, wenn ihr auf followmychallenge.com schaut, wo noch nichts eingeblendet ist, außer Start- und Finish-Parcours, aber es ist am Leaderboard schon Checkpoint 1 bis 7. Jetzt haben wir gewusst, es sind 7 Checkpoints. Und ich habe mir sofort gedacht, das macht es ein bisschen einfacher, weil du hast weniger Optionen. Die geplanten Etappen sind kürzer und du musst wahrscheinlich weniger nachdenken, weil es vielleicht weniger Optionen gibt. Und das habe ich einmal sehr angenehm gefunden. Und ich habe mir auch sofort gedacht, ihr werdet euch gut überlegt haben, wie du eben große Straßen vermeiden kannst. Weil gerade Transcontinental, wo zwischen den Checkpoints über 1000 Kilometer oft sind, da kannst du keinen Einfluss drauf nehmen, wie geplant wird von den Teilnehmern. Und wenn du aber kurze Checkpoints hast, kannst du sehr wohl das so hinlegen, dass du gar nicht auf große Straßen kommen kannst. Und das, muss ich sagen, ist einmal ein sehr, sehr positives Feedback von mir persönlich. Das habe ich extrem super gefunden. Ich habe eigentlich das ganze Rennen bis am Ende, so um Siena und wieder Richtung Lucca habe ich kaum Verkehr gehabt. Und rund um Siena ist natürlich immer was los. Da sind viele Touristen, aber das war trotzdem nicht schlimm. Also ich würde sagen, 90% des Rennens waren kaum Autos zu sehen.
Das freut uns sehr.
Ja, also so es war total komisch. Also Italien ist ja irgendwie verschrien für die schlechte Straßenqualität im Hinterland, aber bis auf wenige Ausnahmen waren die meisten Straßen wirklich, wirklich top benannt. Also in viel Schlaglöcher bin ich nicht reingefahren. War das Glück oder habt ihr das auch noch im Schirm gehabt?
Nein, ich glaube, das war dann, muss man ehrlicherweise sagen, Glück. Genau, ich bin auch super happy, dass das so aufgegangen ist. Ich hatte dich ja, glaube ich, auch, Christoph, direkt im Ziel gefragt, hey, wie war es vom Verkehr, weil das einfach extrem wichtig für uns war, weil ich es genau eben selber vom Transcontinental kannte und das für mich auch ein Punkt war, eigentlich so ein Event nicht mehr fahren zu wollen. Genau, das ist, glaube ich, das Hauptding auch hinter den vielen und auch kleinen Checkpoints gewesen. Da waren ja auch, ich freue mich eh zu hören, wenn viele gefallen haben, es waren so ein paar Checkpoints, da war ich am Anfang so ein bisschen unsicher, es ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, es ist, glaube ich, Checkpoint 2 war halt einfach eine Kirche in einem, glaube ich, nicht sehr spektakulärem Dorf. Checkpoint 3 war dann zwar eine nette Burg, aber da war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, boah, das war jetzt irgendwie unglaublich. Genau, da waren viele dabei, wo wir gesagt haben, einfach ein bisschen vordefinieren. Es haben sich mich hat es sehr überrascht zu Checkpoint 2, wie viele Optionen da gefahren wurden über Bologna und nicht.
Da hat der Flo und ich sicher nicht die besten Optionen zum Checkpoint 2 gewählt. Das müssen wir dann noch im Detail besprechen. Aber
jedenfalls waren wir weit auseinander. Also die Opposite Extremes
haben wir da gewählt. Du hast mir auch gleich im Zug gefragt, Sebastian, wie mir die Strecken generell gefallen hat und dir eben genau das bestätigt, was du da, glaube ich, gedacht hast im Vorfeld. Der erste Checkpoint, also 1A, 1B, war so unglaublich schwierig und hart und so steil und so viele Höhenmeter. Das bei dem Wetter, wo der Regen so richtig angefangen hat, am Start hat es noch leicht genieselt. Die Wetterprognose war gar nicht so schlecht. Vor den Rennen, die Tage vor dem Rennen, war es eigentlich wirklich Dauerregen angesagt, da war es dann nicht so schlimm. Da hat es sogar einen recht heiteren Tag gegeben. Und ich mir gedacht, das wird sie wahrscheinlich so durchziehen. Es wird im Rennen sicher auch nicht so schlimm werden. Wobei generell bin ich ja eher ein Pessimist beim Wetter. Ich erwarte immer das Schlechteste. Und wenn es dann doch nicht so schlimm ist, freue ich mich drüber. Und es war dann aber genauso schlecht wie befürchtet. Vorher
2 Stunden angehalten.
Es war wirklich eine Katastrophe. 2 Grad, ein bisschen Hagel oben oder so Schneeregen. Es war wirklich ungut. Und so viel Höhenmeter. Und ich mir gedacht, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird es ganz, ganz schwierig. Aber es ist dann tatsächlich nicht unbedingt leichter geworden mit jedem Checkpoint, aber die Höhenmeter waren am Schluss dann nicht mehr so schlimm. Es ist flüssiger gegangen, es war mehr Flow in der Fahrt. Es ist schneller geworden, es waren viel so Rolling Hills, also so Wellen und Hügeln. Aber der erste halbe Tag war wirklich ganz brutal. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, am Anfang sind alle noch frisch. Da kann man mental mit sowas vielleicht noch besser umgehen, wenn es ganz am Ende diese harten Passagen einbaust, dann wäre es richtig bitter gewesen.
Na genau, das war die Überlegung. Ich hatte auch jetzt während des Rennens natürlich kurz drüber nachgedacht, hätten wir es einfach umdrehen sollen. Im Zuge des Wetters wäre das vielleicht eine Option gewesen, weil wir hätten die Checkpoints wären da, wir hätten ein bisschen mit den Zetteln was machen müssen, aber das hätten wir schon hinbekommen. Aber ich bin dann immer wieder zu demselben Schluss gekommen, die Wettervorhersage für Sonntag ist auch nicht optimal und das ist so der Hauptankommenszeitpunkt. Und es war genau der Gedanke am Anfang, es ist eine mentale Herausforderung, es ist sehr tough, diese vielen Höhenmeter zu sehen. Man kann aber auch gerade noch mit frischem Kopf diese Option recht gut durchgehen. Dann ist es auch nicht so gefährlich, gerade wenn wir die Leute, denen die Option geben, zu wandern. Dann hätte ich schon recht gerne, dass die frisch sind, weil wir hatten letztes Jahr so 1-2 Erlebnisse, wo ich mir dachte, jetzt fange ich an, mir wirklich Sorgen zu machen, wenn die Leute im Schneesturm den Sölkpass bis zu den Knien in Rennradkleidung hochlaufen. Da gehen dann bei mir doch die Alarmglocken los. Genau. Das war dann irgendwann so, nee, lass sie frisch. Und ich kenn's eben auch von anderen Rennen, wenn du am Ende nochmal so wirklich irgendwo reingeschickt wirst, was nur fies ist, dann kommst du auch einfach nicht mit einem guten Spirit an. Du bist eh schon am Ende. Und wir hatten es dann irgendwie so, das fordert dich mental am Anfang. Du denkst, okay, wie geht es weiter, so wie es dir eben auch ging? Geht es jetzt genau so weiter? Und dann wird's erstmal leicht. Und dann kommt vielleicht am Ende nochmal dieser Süd-Checkpoint und danach wusste ich, okay, dann wird es eigentlich nur noch schön. Dann fährst du nur noch durch die Toskana von der Strecke und ich wusste es von Rennen von mir, das kann man dann auch noch mal genießen, weil es ein paar steile Rampen, aber jetzt keine mega Anstiege. Das war so der Gedanke hinter der Route. und auch für uns, dass wir die Leute mit einer guten Laune ins Ziel kommen.
Werbung. Wir haben ja schon oft über die Join Trainings App gesprochen. Warum die so gut ist und wie genial das funktioniert, mit Unterstützung von KI einen komplett individuellen Trainingsplan für jeden von uns zu erstellen, egal welches Ausgangslevel man hat, egal wie viel Zeit man zur Verfügung hat, welchen beruflichen Alltag man oder familiären Alltag man noch zu bewältigen hat, je nachdem, wann genügend Zeit da ist, auf welche Ziele man hintrainiert, wird der Trainingsplan immer individuell und auch noch jeden Tag, falls man mal abweicht, für jeden von uns perfekt angepasst.
Und es gibt die Option, Lauftrainings einzubauen. Das ist für uns zwar von besonderer Relevanz.
Ja, für einen von uns eher weniger. Ich will keinen Namen nennen.
Aber wir sind immer wieder gefragt worden, ob die App jetzt wirklich so gut ist oder wirklich so erfolgversprechend ist. Und das Coole ist, dass Join jetzt die Daten aller Mitglieder und Nutzerinnen seit Anfang 2025 ausgewertet hat und schauen kann, wie sehr hat sich der FTP im Schnitt für alle Nutzerinnen verändert. Und die Zahlen sind ganz beeindruckend.
Ja, und zwar für alle, die mit weniger als 200 Watt FTP gestartet sind, hat sie seit Anfang des Jahres im Durchschnitt die Leistungsfähigkeit um 19 Watt verbessert.
Also fast 10%.
Der Flo und Kopf rechnen. Wahnsinn.
Fast 10%.
Ja, richtig. Wenn man zwischen 200 und 250 Watt gestartet ist, war es noch eine Verbesserung von 12 Watt. Wenn man bis 300 Watt gestartet ist, hat man sich um 10 Watt verbessert. Und wenn man über 300 Watt FTP hatte, war die Verbesserung 6 Watt. Und wir wissen ja alle, umso fitter man ist, umso schwieriger ist es, sich weiter zu steigern. Aber mit Join ist es offensichtlich trotzdem möglich.
Du kannst jetzt auch Join 30 Tage kostenlos testen, schauen, wie viel kann man sie in 30 Tagen verbessern unter join.cc/sitzfleisch.
Unter diesem Link gibt es 30 Tage kostenlos die App und die Ergebnisse werden dann bitte direkt an den Flo geschickt und er macht dann eine schnelle Kopfrechnung, wie stark die Verbesserung ist.
Werbung Ende.
Apropos Wandern. Flo, hast du einmal kurz drüber nachgedacht, 1A, 1B, die Abkürzung zu nehmen?
Also es war der erste Vorschlag auf Komoot, den ich gekriegt habe. Aber ich bin ja schon eine Woche da und es hat eine Woche durchgeregnet. Und also selbst wenn es prinzipiell fahrbar gewesen wäre, nach einer Woche Regen, war ich mir sicher, dass ich es nicht machen werde.
Und vor allem auch, wenn es jetzt noch akut regnet, das noch zusätzlich. Sebastian, wie viel, hast du das gesehen, haben diese Abkürzungsnummern auf dem Schotter?
Mehr als ich erwartet hatte für das Wetter. Ich hatte am Start schon so einige Gravelräder gesehen, dachte mir so, ja cool, die werden das schon ausprobieren. Ich muss sagen, ich habe sehr gezittert dann, weil genau, ich habe das Wetter eben auch gesehen und ich wusste, da ist dieses eine Joch, wo man eben drüber muss und war dann ehrlicherweise auch sehr, sehr erleichtert, dass die ersten dann zum Checkpoint kamen und es war, glaube ich, zum Zugucken auch eigentlich recht interessant, weil es hat ein bisschen was gut gemacht, aber ich glaube, es hat auch ziemlich mental wie körperlich gezogen. Ich habe Bilder gesehen, war noch ein bisschen Schnee, das wusste ich auch, aber ich wusste, es ist ein paar hundert Meter, wenn überhaupt. Und es gibt einen Biwak oben, das war auch noch so, okay, es gibt ein Backup.
Das ist ein gutes Stichwort, da möchte ich gleich einhaken. Also habt ihr auch so ein bisschen in der Routenplanung über die Sicherheit nachgedacht? Weil was mir aufgefallen ist, das war auch eine mentale Challenge. Gerade am Anfang, man fährt immer wieder an einem Schild vorbei, Luca 50 Kilometer, Luca 70 Kilometer. Und das war halt wirklich hart, weil ich habe gewusst, okay, wenn ich jetzt da fahre und die Sabine sitzt in Luca im Auto, wenn sie mir entgegenkommt, in einer halben Stunde könnte ich im Auto sitzen, in der Decke eingemümmelt.
Ja, kenne ich auf jeden Fall auch von mir selber. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall mental richtig. ja, fordernd nochmal. War jetzt nicht unbedingt der Grundgedanke, es war jetzt einfach der Gedanke, eben diese zwei Checkpoints gerade am Anfang zu machen. Wir sind eventuell mit zwei Autos dabei, alle sind in der Nähe, also wenn irgendwas passiert ist, es sind relativ viele Leute in der Nähe. Und wie gesagt, sie sind dann eben auch noch frisch und dann trifft man meistens auch noch vernünftige Entscheidungen. Das war so der Gedanke. Und ja, ich glaube, dass Luca dann so nah ist und man eben erst in den Norden fährt und dann wieder in den Süden, das ist auch eben nochmal so ein bisschen ganz nettes Verwirren mit den Checkpoints.
Ah, die Seile immer untereinander. Es ist freie Routenplanung, aber es tut oben halt nicht so viele Optionen geben. Und wenn irgendwas Gröberes passiert, du triffst sofort auf einen anderen, der dir helfen kann. Das finde ich auch noch einen großen Vorteil, wenn man eben diese, sagen wir mal, sehr, sehr harte Passage gleich am Anfang macht, dass du nicht komplett auf dich alleine bist, stundenlang oder so. Aber jetzt nochmal zu dieser extremen Gravel-Abkürzung da. Nach dem Checkpoint 1b, wo wir die Koordinaten gekriegt haben zum Checkpoint 2, wir sind oben gestanden, Martin Moritz war da, Jana Kesenheimer war da, noch zwei waren da, ich bin dann der Fünfte gewesen, alle sind oben gestanden, Schüttelfrost, keiner hat sein Handy bedienen können. Meistens hat das Handy, meins zumindest, war auch in dem Fall gerade tot, also Feuchtigkeit und Display nicht mehr funktioniert. Und irgendwie ist dann zur Sprache gekommen, ja, da unten ist eine Cafeteria und da sitzen schon ein paar Leute drinnen und dann sind auch im Prinzip alle dorthin gefahren, da waren wirklich 10 Leute dort. Alle haben irgendwie gefroren und übers Aufgeben nachgedacht und der Martin Moritz hat dann erzählt, er ist die Gravel-Abkürzung gefahren und er hat das Radl durch einen Wasserfall durchgetragen und knietief ist er durchs kalte Wasser gestapft. Und ich habe dann gefragt, wie man bitte auf die Idee kommt, bei dem Wetter eine komplett unbekannte Wanderstrecke auf den Berg zu nehmen. Ich hätte einfach Angst um mein Leben, wirklich. Also wenn da irgendwas passiert, du überknöchelst, du stürzt, du rutscht aus, du erfrierst dort einfach. Und wahrscheinlich bin ich überängstlich oder so, aber es ist echt, ich weiß jetzt nicht mehr, was der Martin gesagt hat, der ist eh gut durchgekommen.
Sehr lustig in der Neutralisation, habe ich länger mit Martin geredet und er hat gesagt, na, er geht sicher nicht zu Fuß, er fährt außen rum. Deswegen war ich umso mehr überrascht, ihn zu sehen dann auf der Gravel-Variante.
Ein Bluff auch noch dazu.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, zum Glück ist doch nichts passiert, also ich bin bei so Sachen immer der volle Sicherheitsfan.
Na, ich glaube, war für mich auch der wildeste Moment im Rennen. Zu sehen, kommen sie durch. Ich glaube, es geht schon, wie gesagt, deswegen auch, dass viele Leute dort unterwegs waren und nicht irgendwie am Ende des Rennens irgendwer dann nachts um 4 alleine alles ist 100 Kilometer weg, darum stiefelt. Das hätte ich mir jetzt auch sehr, sehr ungern gewünscht. Genau, ich hatte auch Bedenken, weil ich wusste, dass da 1, 2 Flüsse sind, die man queren muss, die normalerweise kleine Rinnsäle sind, wo man so über 2 Steine dann drüber hüpft, da war ich auch kurz so, puh. Und ich wusste, dass halt noch geringfügig Schnee liegt. Das war das einzig Positive an den Gewittern, dass ich mir dachte, okay, die Gewitter nehmen auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel Schnee weg. Genau, also das war auf jeden Fall für uns auch relativ kicksig und wie du schon gesagt hast, dieser Wetterbericht war bei uns auch so, es sah mal ganz gut aus, wo ich mir dachte, okay, das gewittert vielleicht einmal oder regnet und ich glaube, es war die Woche vorher von Katastrophe zu ein bisschen Regen und am Ende war es einfach die Katastrophe.
Ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, weißt du, ob der Nick aus England ins Ziel gekommen ist? Es ist auf jeden Fall Engländer mitgefahren, der heißt Nick. Ich habe mit ihm kurz geplaudert am ersten Anstieg zum Checkpoint 1a und habe ihn spaßmäßig gefragt, ob er nicht sein Gepäck vergessen hat, weil er ist nämlich gefahren kurz im fast schon Eisregen, wahrscheinlich für englische Verhältnisse so ein milder Frühlingstag, ne? Und er hat einfach gedacht, naja, er fährt mit wenig Gepäck und er hat halt eine Regenjacke mit, ne? Und er ist dann nämlich auch mal die Gravel-Strecke gefahren. Hat mir ein zweiter Engländer erzählt, den ich später getroffen habe. Nur allerdings weiß ich leider nicht seinen Nachnamen. Jetzt kann ich nicht nachvollziehen, ob er...
Das können wir bestimmt mal recherchieren. Ja. Er sagt es jetzt nicht direkt.
Aber das ist also, wo ich mir denke, so eine Wetterprognose und er fährt kurz mit kaum Gepäck, also irre.
Ja, das ist gut, dass ich das im Nachhinein höre und nicht währenddessen. ja, da frage ich mich dann aber auch immer so. Ich meine, ja, das ist so ein bisschen der Spirit des Rennens, du kannst dich nicht richtig vorbereiten, aber du kannst dich auf den Wetterbericht vorbereiten und ich habe das auch lange diskutiert, weil ich auch dann doch ein paar Bilder gesehen habe, wo ich mir dachte, oh, Leute, mit der Wettervorhersage dann auf gut Deutsch scheiß auf die 200 Gramm und nimm doch die gute Regenjacke mit und vielleicht eine Regenhose oder zumindest noch eine Isolationsschicht. Ich mache das vor den Rennen auch immer, dass ich meine drei Setups eigentlich gerade für wettertechnisch dabei habe und dann morgens guck und sag, okay, es wird gutes Wetter, es wird schlechtes Wetter, es wird eine Katastrophe. Aber da sind manche mit ihrem Setup halt fix und dann...
Ich weiß noch, wie ich mal eine Bordung in London war, Urlaub, und du siehst halt, wir waren auf der Suche nach einem Regenschirm beim Touristenstand. Wir haben halt irgendwie kein London-Wetter irgendwie am Schirm gehabt und die Einheimischen vorne haben mit kurzer Hose, kurzen T-Shirt mit dem Radl durch die Stadt. Also das sind bei 10 Grad und Regen, ist das angenehm.
Hast du dann, also oder ihr in der Streckenplanung, dann auch immer überlegt, wie viele Varianten gibt es zwischen den Checkpoints, und hast du irgendwas gesehen, was dich total überrascht hat, was ihr gar nicht am Schirm gehabt habt?
Ich glaube, ich wusste, dass es, also das war schon, mich hat sehr überrascht eben, dass Christoph beim Checkpoint 2 eben nicht die Bologna-Variante gefahren ist. Ich dachte, er wird wahrscheinlich wieder so einer der Einzigen sein, der genau diese Variante fährt, weil ich hatte sie, ich wusste, dass sie möglich ist, dachte mir aber, das macht keiner. Da war ich sehr überrascht, wie viele es dann doch gemacht haben. Aber im Endeffekt, glaube ich, war die Entscheidung gar nicht so schlecht, um einfach ein paar trockene Meter zu bekommen. Ich glaube, das macht mental doch viel aus. Ich glaube, so habe ich Jana auch verstanden. Sie wollte, glaube ich, da eigentlich schon aufhören, ist dann nochmal da weitergefahren, weil es da trocken war. Sonst gab es jetzt keine Riesenüberraschung. Ich hatte schon mit euch drüber gesprochen. Mein Lieblingscheckpoint CP5 wurde oft als Dead End gefahren, wo wir eigentlich gesagt haben, ja, kann man machen, muss aber nicht unbedingt das Beste sein. Sowas steckst du da nicht drin. Ich glaube, viele sind es jetzt auch nicht so gefahren. Wir haben viel natürlich die Checkpoints rumgeguckt, was gibt es für Varianten. Wir haben ja jetzt auch noch, muss man ja ehrlicherweise sagen, einen Checkpoint wirklich während des Rennens nochmal versetzt. Einfach gesehen haben, euch jetzt nochmal in die Höhe schicken, nochmal über den Gravelweg. Es ist eh so schon, hat einfach viel Zeit gekostet. Viele Leute mussten einfach am ersten Tag schon stehen. Generell ist die Zeit im Rennen recht gering bemessen mit 3,5-4 Tagen zum Ankommen, dass wir gesagt haben, Checkpoint 3 setzen wir eben ein bisschen runter. Wäre eigentlich oben zwar an einem Biwak gewesen, da gäbe es auch nochmal eine schöne fiese Gravel-Variante, die auf Komoot nach sehr viel Asphalt aussieht, aber im Endeffekt sehr viel Gravel ist. Da haben wir gesagt, das braucht es jetzt dann vielleicht auch nicht unbedingt noch mehr, weil es auch am zweiten Tag einfach nicht viel besser geworden ist. Und das änderte nicht viel an dem Rennen generell. 1AB war ja schon einfach so eins der Schätze oder auch nicht. Kann man sehen, wie man mag im Rennen.
Ich hätte es so gern gesehen bei schönem Wetter. Also diese 1A war das, oder? Die kleine Stadt, das Bergdorf mit dem Pflaster.
Zum Leonardo da Vinci Denkmal.
Genau. Pflastersteine, 20% Steigung. Kann man wahrscheinlich fahren, wenn es trocken ist, im Nassen. Es hat jeder das Rad geschoben, weil du einfach wegrutscht, auch bergab teilweise. Und das war schon irre. Die Schaden von Menschen, die da aufgekommen zum Checkpoint, die anderen, die bereits wieder umgedreht haben nach dem Checkpoint. Das war richtig schön. Und es war halt leider, du hast keine Aussicht gehabt. Es war so viel Regen, aber es muss traumhaft sein.
Ja, generell. Deswegen sage ich, das war schon richtig cool, 1AB. 1A ist genau dieses kleine, sehr verschlafene Bergdorf, und auch die Gravel- und Wandervariante zu Checkpoint 1B ist richtig schön. Ich habe mich so geärgert, weil es ist wirklich, wirklich schön. Ja, steckt man dann leider am Ende nicht drin. Wie gesagt, ich glaube, wir haben es jetzt einfach weg. Wir bringen den Regen hin, wo wir hingehen.
Ja, und zu der Routengeschichte. Ich hätte eigentlich über Bologna fahren wollen und ich habe aber zu wenig Zeit gehabt oder zu wenig... Das Handy hat halt noch nicht gescheit funktioniert nach dem Regen. Zum Routenvergleichen, es wäre perfekt gewesen für mich, ein Umweg und schön floch. Und ich habe dann aber unterwegs gesehen, das Wetter reißt ein bisschen auf, wenn ich die direkte fahre. Und ich glaube, 40 Kilometer kürzer muss einfach schneller sein. Und es war dann fatal, weil es war so langsam. Es waren nur 15% und 20% steile Anstiege. Ich habe so verflucht. Und Diana, die wirklich die bessere Bergfahrerin ist als ich, und ich wäre sicher auf der Ebene schneller gewesen. Diana ist tatsächlich über Bologna gefahren und wir haben uns am Checkpoint wieder getroffen. Also wir waren exakt gleich schnell. Und sie hat sicher die schonendere Variante gehabt. Hätte ich mehr Zeit gehabt zum Vorbereiten, niemals so machen wie jetzt tatsächlich im Rennen. Aber ich glaube, das macht es halt aus. Du hast ein paar Minuten Zeit oder du willst nicht mehr als ein paar Minuten investieren. in die Recherche, ins Analysieren von den verschiedenen Optionen, das ist dann halt eine Bauchentscheidung. Und im Nachhinein denkst du, hätte ich mich doch anders entschieden.
Ja, es ist absolut ein, wie soll man sagen, sehr riskantes Rennen. Ich glaube, das Rennen kann unglaublich schnell mit einer schlechten Entscheidung entschieden werden. Ich glaube, das macht das Rennen teilweise auch aus. Deswegen ist man, glaube ich, auch mental immer wieder gefordert, gerade bei 7 Checkpoints. Man verroutet sich einmal. Wir haben es gestern, glaube ich, eben auch bei ADA gesehen. Das war herzzerreißend. Aber dann verroutest du dich irgendwie nochmal 100 Kilometer vom Ziel, weil du vielleicht eben nicht mehr noch die 5 Minuten investierst oder auch einfach müde bist und landest auf einer fiesen Gravelstraße und oder einem Deadend. Das ist, glaube ich, Kern dieses Rennens, dass es so anspruchsvoll macht.
Was ist bei ihr passiert? Weil sie war so extrem gut dabei.
Genau, ich glaube, Ada hat generell ein unglaubliches Rennen gefahren. Wir haben alle unglaublich mitgefiebert. Sie war, glaube ich, bis CP4 generell overall Top 5.
Sie hat mich immer überholt bergauf.
Genau, das hattest du ja auch erzählt. War super im Spirit, hatte dann zum Beispiel, da fing es an, wenn ich es richtig zusammenbekomme, hat sie ein Auto abgedrängt in die Bahnschienen. Da hatte sie einen Sturz. Zum Glück ist ihr nichts passiert, aber ihr Schaltwerk hat ganz schön einen mitbekommen. Konnte das aber dann noch in einem Bikeshop reparieren lassen, glaube ich, relativ schnell. Also da ist sie auch nochmal richtig gut mit klargekommen. Und dann war das Rennen nochmal offen mit Elodie eben richtig. Ich glaube, dann waren sie von CP4, 5 eigentlich Kopf an zusammen. Und ich war ja gestern auch noch in San Gigliano, um eben Ada und Elodie eventuell zu treffen. Hab Ada eben getroffen, eigentlich sehr gut drauf. Und die sind, glaube ich, exakt gleich losgestartet. Und ich bin gestern eben auch mit dem Mountainbike und mit meiner Freundin mit dem Rennrad sind wir eigentlich genau die beiden Routenoptionen gefahren. Das eine ist halt schön Toskana Straße, ein bisschen auf und ab. Und mich hatte das Routing-System dann eben auch zurück über diese Gravelstraße gefahren und das sah eigentlich erstmal ganz gut aus nach einer kurzen Gravel-Passage, endete dann aber im ganz groben Gravel bis hin zu knöcheltiefen Schlamm. Und ich hatte es dann auch gesehen, dass Elodie die Straße gewählt hatte, relativ schnell war und Ada dann hinter uns war und das hat dann natürlich unglaublich viel Zeit gekostet, gerade 100 Kilometer vom Ziel beide gleich auf. Aber das ist leider das Rennen. Aber ich glaube, sie hat es mit sehr viel Humor genommen und ich hoffe, es geht ihr gut. Ich habe sie leider noch nicht gesehen.
Flo, wie war das bei dir? Ich kenne es halt von anderen Rennen. Gell? Ich sage jetzt zum Beispiel einfach Race Across America. Ich sitze am Radl und es kommt die Info, es sind noch 300 Höhenmeter bis zum höchsten Punkt. Oder es sind noch, keine Ahnung, 30 Kilometer bis ins Ziel. Und wenn die Info nicht stimmt, wenn es dann doch 35 sind oder 50 Höhenmeter mehr, das ist so frustrierend. Das macht mich so fertig. Aber in dem Rennen war mir das völlig egal. Ich glaube, da hat man echt ein anderes Mindset, weil du weißt von vornherein kaum was. Und ob es jetzt im Endeffekt, ich glaube, ich nicht einmal am Tacho geschaut, ich habe 1040 gehabt oder waren es 1060 insgesamt. Es war völlig egal. Bei einem anderen Rennen würde mir das sowas von zermürben, wenn 10 Kilometer falsche Infos sind oder so. Hast du das auch ein bisschen so entspannter gesehen? Weil eben du gewusst hast, es gibt sowieso kaum Infos.
Ja, also ich habe wirklich nicht mehr als ein Checkpoint vorausgedacht. Das ist für mich schwieriger, weil ich weiter hinten im Feld unterwegs bin und teilweise der nächste Checkpoint schon ersichtlich war im Tracking. Aber ich habe immer nur den nächsten Checkpoint im Fokus gehabt. Zu dem, was der Sebastian gesagt hat, beim Routing ist es wichtig, glaube ich, bei diesem Rennen eine Entscheidung zu treffen und das nicht mehr hinterfragen. Weil ich glaube, man verliert viel mehr Zeit dadurch, dass man unterwegs umplant oder nebenbei am Handy schaut, ob es noch eine andere Route gibt oder nicht. Sondern ich glaube, das ist sicher was ich mir überlegt habe für eine eventuelle weitere Teilnahme, dass wenn ich mich für eine Route entscheide, dass ich dann einfach dabei bleibe und dass ich das durchziehe. Weil bei jeder zweiten Kreuzung stehen bleiben, nur einmal am Handy schauen, verliert man viel mehr Zeit wie vielleicht eine schlechtere oder mittelmäßigere Route.
Ja, ich glaube, das habe ich auch in der ersten Edition gelernt. Da war es noch ein bisschen einfacher. Ich glaube, das ist jetzt das Interessante mit den vielen Checkpoints, das war so ein bisschen im Nachhinein, wo wir auch drüber diskutiert haben. Du hast halt 7 Checkpoints, wenn du dir bei jedem Checkpoint 20 Minuten, 30 Minuten nimmst, dann ist das schon verdammt viel Zeit auf so 2 Tage, wenn man es wirklich auf Sieg fährt. Dass man da relativ schnell entscheiden muss. Ich habe das zum Beispiel in der ersten Edition auch so gemacht. A, B eigentlich, also von zum nächsten Checkpoint, bin losgefahren und dann in der Zeit machst du halt schon mal kurz Pausen, um irgendwie was zu essen zu holen oder was eben zu essen und habe dann nochmal ein bisschen drüber geplant und bin dann dabei geblieben. Das machst du bei 7 Checkpoints, bleibst du generell jetzt nicht 7-mal länger stehen, um nochmal drüber zu gucken. Und ich denke, dann ist es mental wirklich einfach, einmal zu planen, dabei zu bleiben und zu fahren und nicht das Hätte-Hätte-Spiel zu spielen.
Werbung.
Wir haben uns in letzter Zeit viel mit Aerobars beschäftigt und dabei haben wir völlig vergessen zu erwähnen, dass wenn man sie durchringt und endlich Aerobars fährt, dann gibt es von Cyclite das perfekte Produkt dafür.
Ja, und zwar die Handlebar Aero Bag. Und wie der Name schon sagt, ist da echt in unterschiedlichen Studien schon nachgewiesen worden, dass man sogar ein paar Watt einspart im Vergleich zu überhaupt keiner Tasche. Also die Handlebar Aerobag ist nicht nur die schnellste Bikepacking-Tasche, sondern schneller als keine Tasche. Und sie ist sehr leicht zugänglich, hängt vorn am Lenker, hat so eine tropfenartige Form und schaut da schon am ersten Blick irrsinnig schneidig aus.
Und mit dem zusätzlich erhältlichen Aero-Mount, der auch 31,8 mm Durchmesser hat, kann man dann auf der Tasche alles befestigen, was man so brauchen würde. Fahrradcomputer, Lichter, ein Klingel, je nachdem, was seine Vorlieben halt sind. Man braucht also keine Angst haben, dass man durch die Aero-Bar-Bag irgendwie Platz verliert für Montage.
Ist es eigentlich für Leute, die nicht so wie wir bei Rennen mitfahren, auch von Vorteil, wenn man aerodynamisch ist und leicht? Was meinst du?
Aerodynamik zahlt sich immer aus. Und ich würde sogar da den Baranski zitieren, der sagt, je schlechter man drauf ist, desto wichtiger ist die Aerodynamik, weil da zahlt dann wirklich jedes Watt, wenn man auch nur hobbymäßig unterwegs ist.
Ja, und wenn man nicht schneller im Ziel sein will, sondern bei einer Radreise einfach schneller in der Unterkunft sein würde, schneller in der Pizzeria oder im Café.
Oder erholter beim Bier sitzen, Mate.
Wenn wir zum Beispiel das komplette Set von Cyclite uns anschauen, das ist die Top-Tube-Bag, die Frame-Bag, die Saddle-Bag, die Roll-Bag und die Aero-Bag, hat es insgesamt 35 Liter, also richtig viel Platz und das Gewicht ist unter einem Kilogramm.
Ja, so die klassischen Pannier-Bags, die man kennt von Radreisen, da hat eine Tasche ungefähr das Gewicht. Und da reden wir noch gar nicht vom Gepäckträger und so weiter. Also selbst wenn man richtig auf Radreisen unterwegs ist, hat man was davon, wenn man sich für die Cyclite-Taschen entscheidet.
Ich würde sagen, am besten einfach online sich das einmal anschauen, ein paar Infos einholen und dann aufs Rad entweder zum Ultracycling-Event oder auf eine Bikepacking-Radreise. Und zu bestellen oder zum Anschauen gibt es die Infos unter cyclite.cc oder in meinem Online-Shop www.ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Ich würde jetzt einmal im Nachhinein das echt spannend finden, so ein Routenplanungs- Seminar oder ein Masterclass oder Analyse zu machen von dem, jetzt im Nachhinein zu schauen, welche Optionen hätte es gegeben, welche wäre vielleicht die günstigste gewesen, welche Optionen haben die Teilnehmerinnen gewählt und mit welchen Tools haben sie das irgendwie gemacht. Das wäre wirklich im Nachhinein eine extrem spannende Sache, das aufzuarbeiten. Hast du irgendwie mitbekommen, was so die beliebtesten Apps oder Software Plattformen waren, mit denen unterwegs geplant wurde?
Ein bisschen. Ich glaube, ich habe jetzt keinen großen Überblick. Ich fände das auch super interessant. Ich glaube, das werden wir auch nochmal eventuell eine Umfrage danach machen, mit was geroutet wurde und eventuell auch nach welchem System wie viel Zeit investiert, weil es wird auch generell mich interessieren. Das ist so ein bisschen mein Thema. Genau, ich glaube, Bruno hat ja wirklich ganz stumpf Strava genutzt und einfach nur AB eingegeben und glaube ich, ist dabei geblieben. Ich glaube, du hattest es mit B-Router ausprobiert.
Bike-Router, ja.
Bike-Router, genau, ist, glaube ich, basiert auf B-Router. Was ich relativ interessant finde, wo ich aber auch glaube, man doch ein bisschen Zeit reinstecken muss, weil es ist quasi, man kann einem offenen Programm arbeiten, was es unglaublich wertvoll macht, wenn man gerade wie du spezielle Vorstellungen von der Route hat. Aber ich glaube, on the fly ist es sehr risky, das zu benutzen, weil es dann eben auch relativ zu diesem Plan dranbleibt und das kann gefährlich werden. Ich schätze generell, dass sehr viel Komoot gewählt wurde. Mich würde interessieren, ob auch mit Google gearbeitet wurde, weil das hatte ich. Wir hatten es vorher natürlich auch ausprobiert mit allen gängigen Routing Engines. Und da war Google gar nicht so schlecht, hatte ich das Gefühl. Fand es jetzt aber auch interessant im Nachhinein. Wir hatten eben, glaube ich, ganz kurz drüber gesprochen. Bei meinem Lieblings-Checkpoint CP5 hatte ich eben geguckt und hatte gehofft, dass das Dead-End sich eben nicht auszahlt und hatte mal eben auch alle Varianten ausgetestet und habe halt gesehen, dass wenn man drumherum geht, es eigentlich von den Zahlen her ein bisschen besser aussieht. Jetzt habe ich aber gehört, dass es wohl relativ langsamer war. Aber ich glaube, das hat auch immer was mit den äußeren Bedingungen zu tun, weil ich glaube, mit dir und Bruno war es auch. Bruno hatte irgendwo unglaublichen Rückenwind und konnte mit 40 fahren. Du bist von der anderen Seite gekommen und hattest dementsprechend Gegenwind. Das ist.
Ja, und meine 80 Kilo zum Beispiel und seine 60 Kilo ungefähr verhalten sich auf einem 15% Anstieg anders. Das heißt, du siehst vielleicht 1000 Höhenmeter, aber ob das 1000 Höhenmeter sind, ein langer, flacher Anstieg oder kurze Rampen mit 15%, das macht bei der Geschwindigkeit dann doch was aus, je nach Körpergewicht, und das ist halt dann schwierig zum Planen vorher. Und das Bike-Router ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Plattform, aber du kannst halt unendlich viele Parameter einstellen. Und ich glaube, wenn man sich da wirklich Zeit nimmt und im Vorfeld mit einem wirklich gut vertraut macht, kann man da für sich selbst echt individuell ein sehr, sehr gutes Profil entwerfen. Und vielleicht soll man da mal eine eigene Episode drüber machen.
Ja, also ich habe echt viel Mist gebaut. Ich bin wirklich keine gute Route gefahren. Aber
wie hast du geplant?
Ich habe Google genutzt und da gibt's Fahrrad und Auto ohne Mautstraßen. Und das Coole bei Google Fahrrad ist, dass er da die Höhenmeter anzeigt, die relativ genau, so semi-genau, aber man kriegt ungefähr ein Bild. Und wenn Google 1000 Höhenmeter mehr oder weniger anzeigt, das macht schon einen Unterschied.
Google Auto zeigt kein Höhenprofil an,
nur Fahrrad. Nein, aber Google Fahrrad, ja. Und aus den dreien, also aus Google Fahrrad, Google Auto ohne Mautstraßen, habe ich mir meine Route zusammengebastelt und das dann auf Garmin Connect zusammengebaut, weil das einfach am schnellsten zum Routen ist. Man setzt die Wegpunkte, zack, zack, zack. Das Problem war einfach, ich habe zu wenig Wegpunkte gesetzt, und wenn Garmin Connect zu wenig Wegpunkte hat, dann macht er verrückte Verbindungen. Also wirklich, als würde er aktiv nach den steilsten Rampen suchen und baut die zwischen ein, obwohl die da nicht unbedingt. Und
was glaube ich auch noch immer wichtig ist, du kannst nutzen, was du willst, welche Plattform, welche Software, welche App auch immer. Du musst immer noch den Hausverstand einschalten und einfach die Augen offen halten, weil du siehst manchmal, du fährst eine Serpentinenstraße nach oben oder nach unten. Einfach eine Bergstraße. Und dann zeigt es an, jetzt rechts abbiegen. Und du hast halt auf einer Serpentinenstraße, die 8% steil ist, auf einmal Abkürzung, was du 20% fährst und dir 100 Meter da sparst. Das musst du halt einfach sehen. Wenn es durchgehend mit 7% bergauf geht, brauche ich nicht abkürzen, weil dann wird es brutal. Sondern da bleibe ich einfach gegen den Routenvorschlag auf der Hauptstraße oder bergab. Ich bin einmal, ich glaube, das war von Checkpoints 1b oder von 2 bergab, sehr an Bedienungsstraße, und da muss plötzlich in einem Dorf rechts abbiegen. Und was war? Es war die Abkürzung Pflostersteine, 20% Gefälle durch die Innenstadt bergab, damit du da auch sehr Bediene abkürzen kannst. Und ich habe wirklich vor mir jemanden gesehen, da ist das Radl schon geschoben worden. Und ich habe dann zum Glück noch ein paar Meter umgedreht, bin die Scheinestraßen einfach weitergefahren und war unten dann jetzt schneller und habe, glaube ich, weniger Nerven verloren.
Ja, das sind die Tücken. Es sind halt immer noch Computerprogramme und keine Radfahrer, die Route machen. Ich glaube, Ja, super interessant, glaube ich, da mal überhaupt eine Episode drüber zu machen. Ich mag das Thema auch sehr gerne. Ich glaube, großer Punkt ist auch mal, deswegen finde ich es interessant, da mal zwischen B-Router und eben auch Google zu gucken, weil da sind es wirklich zwei unterschiedliche Datengrundlagen, so als ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Das macht es nachher interessant, weil die Route ist am Ende eigentlich nur so gut wie die Datengrundlage und dann legst du irgendein Programm darüber, dass sich aus diesen Daten irgendwas denkt und da die meisten nutzen den B-Router, Komoot etc. sind halt auf OpenStreetMap und Google hat halt wirklich seine eigenen Daten als einzige große Plattform da, finde ich es dann immer recht interessant.
Ja, weil wenn eine Schotterstraße als Asphalt gekennzeichnet ist oder umgekehrt, kann die Software natürlich nur aufgrund der Daten die Route planen und die Realität ist dann vielleicht anders.
Ihr seid ein recht junges Projekt, aber habt euch ziemlich etabliert. Ihr habt heuer so viele Anmeldungen gehabt, dass ihr die Startplätze verlosen musstet. Ich glaube, das ist einerseits natürlich dem Termin geschuldet. Alle wollen endlich raus, alle wollen endlich Rennen fahren. Es ist eins der früheren im Kalender.
Weil jetzt ist das Wetter schon so schön, da muss man schon fahren.
Andererseits ist es natürlich ein unglaublich cooles Konzept. Wir zwei waren auch sofort gehuckt, als wir das gehört haben und wollten dabei sein. Aber du warnst davor, das als Einsteigerrennen zu sehen, weil einerseits ist es verlockend zu sagen, 1000 Kilometer, 2 bis 4 Tage. Klingt ein bisschen nach einem Einsteigerrennen, aber du siehst es nicht so.
Ich denke, es sollte direkt klingeln, wenn man 1000 Kilometer und 2 bis 4 Tage hört. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist, glaube ich, schon mal auf jeden Fall der schwierigste Punkt bei dem Rennen. Deswegen sage ich auch, es ist immer sehr on the edge, wenn man falsche Entscheidungen trifft und man ein paar Stunden verliert, dann wird es hinten raus schon recht schwierig, wenn man im Mittelfeld ein bisschen mitfährt. Das ist schon mal, glaube ich, ein Punkt und wir haben darüber gesprochen, es ist mental sehr anstrengend und es ist früh in der Saison. Ich glaube, ich muss uns ein bisschen auch zur Entstehungsgeschichte zurück. Das Rennen ist beim Two Volcano entstanden, was generell, glaube ich, für unser Rennen die größte Inspiration war. Das Two Volcano hat sich als Season Closener etabliert. Es ist spät im Oktober in Italien. Es ist zwar mit einer Chance auch auf gutes Wetter, aber auch da lange Nächte, doch sehr kaltes Wetter in den italienischen Bergen, ein extrem hartes Rennen, mittlerweile sogar auch Freerouting, aber es war vorher eine sehr, sehr harte Strecke. Das war so ein bisschen der Gedanke, dass wir den Season Opener eventuell damit machen, auch Charity-basiert. Und ich glaube, das muss man immer sehen. Ihr habt es jetzt leider wieder am eigenen Leibe erlebt, dass wenn man im April startet, kann man im April halt auch jedes Wetter bekommen und dadurch wird es dann auch extrem schwierig. Es ist eher was für, also wenn man es wirklich mit der Herangehensweise, man möchte es finishen, sollte man ein bisschen Erfahrung mitbringen. Aber wir laden trotzdem jeden ein, es zu versuchen. Es ist trotzdem Spaß. Es geht uns auch darum, einfach hier mit der Community sich zu treffen, eine gute Zeit zu haben. Deswegen, wir laden jeden ein, aber wir möchten immer wieder sagen, es ist einfach ein sehr, sehr toughes, anspruchsvolles Rennen. Was nicht heißt, nicht trauen, aber vorher gut einschätzen und nicht mit der Partystimmung hier hinkommen. Am Ende gerne, aber vorher muss man doch recht kräftig Rad fahren.
Ihr habt ja die Startplätze limitiert. Wie wird denn das weitergehen? Habt ihr da für die Zukunft schon ein bisschen Pläne? Ihr habt ja doch deutlich mehr Anfragen gehabt. Ist das überhaupt das Ziel vom Unknown Race, irgendwie größer zu werden, mehr Leute dabei zu haben, oder soll es so bleiben, wie es jetzt ist, sozusagen klein und fein unter Anführungszeichen. Wie sind da so die Aussichten?
Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir jedes Jahr wieder diskutieren. Und jetzt gerade im dritten Jahr hatten wir wirklich so die Resonanz, okay, wir könnten ein wirklich großes Rennen machen. Wobei wir auch gesagt haben, 150 ist ein großes Rennen. Das sind eigentlich so die Zahlen, die größeren Rennen haben, jetzt mal abgesehen vom TCA oder so. Aber für uns war mal der Punkt, wir machen das Rennen für die Teilnehmer. Das ist für uns immer so Priorität Nummer 1, wenn wir irgendwie was am Rennen planen. Und dann war uns auch klar, wir sind ein Team von, ich glaube, 6-7 Leuten jetzt. Wir machen das aber alle nebenbei, freiwillig. Wir sind, muss man auch dazu sagen, verplanter Haufen. Und 150 war für uns jetzt schon so, das können wir noch handeln, das wird anstrengend, ob wir drüber gehen, dann müssen wir mehr in die Organisation stecken. Wir haben jetzt schon währenddessen immer ein bisschen darüber geredet, dass wir ein bisschen professioneller werden können, sollten, gerade was auch so ein bisschen Media betrifft, unsere Homepage schöner machen, und haben auch drüber geredet, eventuell das Event ein bisschen länger zu machen, um eben mehr Leuten eine Chance zu geben, gut zu finishen, an der Finisher-Party teilzunehmen. Aber das steht immer im Widerspruch zu dem, wir wollen das Rennen billig halten. Und ich habe, wir haben schon drüber gesprochen, mal, wir fahren gerade ohne Gewinn, das ist alles an Charity. Deswegen investieren wir unsere Zeit und haben auch gesagt, wenn wir es länger machen, müssen wir auch einfach ein bisschen mehr Geld für uns hinten rausnehmen, für Hotels. Das ist dann einfach eine Woche, die wir investieren. Und das ist, glaube ich, nachher, wo wir ein Level finden müssen, wo wir sagen, es bleibt billig, wir können vielleicht ein bisschen wachsen. Wenn wir wachsen, kommt auch mehr Geld für den guten Zweck bei rum und mehr Leute können das Rennen auch einfach fahren. Das ist ja auch, ist ja schön. Und wir wollen aber diesen familiären Spirit behalten.
Wie ist denn das eigentlich vom Rechtlichen her im Hintergrund? Weil ich stelle mir das auch irrsinnig schwierig vor. Und einerseits, du musst jetzt weder eine Strecke irgendwie sperren oder sichern oder genehmigen lassen. Oder vielleicht auch doch. Wie wird das gehandelt? Wir haben alle müssen, weil das ist, glaube ich, bei jedem Radrennen in Italien so, ein ärztliches Zertifikat abgeben, dass wir quasi gesund und fit sind, um so eine Herausforderung anzugehen. Man muss einen Versicherungsnachweis erbringen. Und ich glaube, ihr habt doch hinter den Kulissen noch wesentlich mehr zu tun, oder? Mit Behörden und so weiter.
Genau, da sind wir auf jeden Fall auch in Italien vor die italienische Bürokratie gestoßen. Wir waren relativ schnell mit, boah, Lucca ist ein cooler Ort, wir gehen mal in den Süden, wir wollen besseres Wetter. Italien ist einfach eins der coolsten Länder, um gerade Ultrarennen zu machen mit gutem Essen, schöner Landschaft. Haben es relativ schnell entschieden, machen wir, haben das veröffentlicht, sind in die Planung gegangen und sind dann relativ schnell davor gestoßen. Wir haben zum Glück einen Italiener in der Gruppe. Ja, das ist nicht so wie in Wien. Wir brauchen einen Startort, einen Startplatz. Wir machen unseren Liability Waiver und machen schon ein Zertifikat, einfach um uns selber ein bisschen abzusichern. Nein, eigentlich müssten wir einen eigenen Verein in Italien gründen, wo wir dann relativ schnell gesagt haben, na, die Bürokratie tun wir uns nicht an.
Wäre auch eine Kostenfrage gewesen, oder?
Ja, wir haben es dann, glaube ich, gar nicht weiter recherchiert. Ich weiß ja zum Beispiel, und das wird ein Plan in Zukunft sein, das war uns ein Anliegen, dass wir vielleicht für uns doch sowas wie ein Verein, also dass wir irgendwie eine juristische Person haben, gründen, um dann demnächst auf sowas vorbereitet zu sein. In Italien kann man das dann zum Glück über verschiedene Anbieter machen, die eben genau das machen. Das haben wir uns dann relativ lange rumrecherchiert, mit relativ vielen anderen Veranstaltern gesprochen. Das war dann ganz gut, dass wir doch auch ein Netzwerk haben von Leuten, die solche Events in Italien machen. Und ihr habt es ja dann auch mitbekommen, das ist dann eben auch eben unser Kostenmodell, dass wir dann einfach transparent sagen müssen, hey Leute, ihr müsstet uns dann nochmal mit 20 Euro unterstützen, dass wir euch da ordentlich anmelden können, dass das hier rechtlich alles so läuft. Aber das hat uns, um ehrlich zu sein, glaube ich, in der ganzen Vorbereitung die meisten Nerven gekostet. Und dass Lucca ein wunderschöner Startort ist, aber hier schon sehr viele sportliche Events sind. Dementsprechend war die Stadtverwaltung jetzt nicht unbedingt super supportive. Genau, wir haben das dann hier alles italienisch unter der Hand gemacht.
Im Mai erst ein Giro d'Italia Zeitfahren auf der Mauer, zumindest streckenweise. Von Start in Lucca, Ziel in Pisa und auf der halben Mauer und dann erst nach Pisa. Ziemlich cool. Also.
Oh, dann verliert unser Race Director vielleicht sein Kommen auf der Mauer.
Aber er hat sie auf der ganzen Runde, denn die fahren sie ja nicht.
Muss ich ihm noch sagen.
Aber ja, wunderschöne Stadt, kann ich dir nur recht geben, ja. Also.
Der Bialetti Store ist auch sehr zu empfehlen.
Oh, da ist unsere Fotografin auch schon schwer drin hängen geblieben.
Es gibt so eine 5 oder 10 Liter große Bialetti-Kaffeekanne. Ich bin mir nicht sicher, ob die nur Ausstellungsstück ist oder ob man die käuflich erwerben kann. Ich hätte so einen gemeinsamen Bekannten, Flo, der, glaube ich, absoluter Kaffee-Junkie ist, der würde sich über so ein Geschenk einmal freuen.
Ja, ich wollte gerade den Witz machen. Was trinken dann die Gäste, wenn du so 5 Liter Espresso machst? Okay, also ihr denkt jetzt nicht ans Aufhören, ihr wollt es eher professionalisieren, weitermachen. Eventuell, wenn du sagst länger, meinst du nicht die Strecke länger, sondern den Zeitraum?
Genau, ich glaube generell wäre es uns lieb, den Zeitraum ein bisschen größer zu machen. Wir haben darüber gesprochen, in der Community haben wir uns sehr gut etabliert. Wir haben einen sehr großen Zulauf. Wir waren unglaublich überrascht dieses Jahr über auch die Stärke des Feldes. Frauen wie Männer, das war dieses Jahr. Ich bin mal gespannt, ob es noch ein Rennen mit der Klasse gibt, außer TCA. Da waren wir super happy, auch euch hier zu sehen. Ich war überrascht, gerade dich zu sehen, Christoph, der doch sehr auf Vorbereitung fokussiert ist, in so ein Rennen zu kommen, wo man sich eigentlich kaum vorbereiten kann.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Image-Thema. So, ich war bei meinem ersten TCR extrem viel in der Vorbereitung, weil ich halt einfach alles lernen habe müssen, von 0 auf 100 sozusagen. Aber jetzt sehe ich gewisse Dinge auch schon lockerer. Aber ich habe schon gemerkt, mir eilt der Ruf voraus, dass ich da unglaublichste Planer von allen bin. Ganz so ist es nicht.
Ja, ich glaube, man konnte es so gut verfolgen beim ersten TCR eben und du hast dann in den Podcasts eben gut drüber gesprochen. Deswegen ist, glaube ich, dieses Bild entstanden. Ich hatte nämlich eben auch noch mit meiner Freundin drüber gesprochen, dass ich das super interessant finde, dass du zu so einem Rennen kommst.
Aber ich muss auch sagen, ich bin manchmal echt überrascht, wenn ich Leute sehe, die einfach aus meiner Sicht dort wirklich massiv unvorbereitet sind oder so. Und ich glaube, das ist einfach die persönliche weiß nicht, wie man seine Skala kalibriert, wie man Vorbereitung definiert oder so, ist anscheinend ein ganz, ganz großer Unterschied.
Ja, wir alle haben jetzt da unseren gemeinsamen Freund vor Augen. Ich nenne keine Namen, Robert. Aber nur weil man die Strecke nicht kennt, heißt es ja trotzdem nicht, dass man nicht sich trotzdem vorbereiten kann. Man kann sich den Wetterbericht zumindest anschauen, man kann sei Setup beisammen haben. Man kann frische Reifen aufziehen.
Ja, absolut. Frische Bremsbeläge, Flo, da werden wir ein bisschen genauer noch drüber reden. Und vor allem sie wirklich, glaube ich, ein Schlüsselelement ist, vor gut zu überlegen und vertraut zu sein mit dem Routenplanungs, welche Strategie das auch immer dann werden wird, dass man vorher genau weiß, wie kann ich in ein paar Minuten das schnell und flüssig irgendwie erledigen. Und genau. Nicht dann unterwegs sich überlegt, soll ich vielleicht doch Connect verwenden oder Strava oder Komoot, sondern das soll ein bisschen eingespielter Ablauf sein, auf den man sich verlassen kann. Auch vielleicht ohne Empfang, Offline-Maps und solche Dinge.
Genau, ich glaube, das sind die wichtigen Punkte bei dem Rennen, bei denen man sich wirklich vorbereiten muss. Und genau, das Setup, die Kleidung, da muss man dann einfach auch morgens einfach nochmal rausschauen. Da kann man sich zumindest Optionen vorbereiten. Gerade der erste Checkpoint kommt ja dann raus. Dann sieht man zumindest mal, in welches Wetter es am ersten Tag geht. Und ja, dass man die Abläufe drin hat. Aber auch das ist, glaube ich, teilweise auch unterschiedlich, in welchen Ecken man unterwegs ist. Das ist dann auch wieder eine Frage der Datengrundlage. Aber die Benutzung der Apps sollte drin sein.
Also ich habe es mir im Vorfeld extrem reizvoll vorgestellt. Und ich bin jetzt noch positiver als vorher. Also ich habe es wirklich extrem gut organisiert gefunden, wirklich super durchdacht. Auch die Routenpunkte, die vorgegeben wurden, nachdem beim ersten Checkpoint kurz ein Schock war, aber das hat sich dann ja wie schon besprochen aufgelöst.
Eine Frechheit, habe ich gehört.
Ja, in der Cafeteria, wie wir da mit Schüttelfrost gesessen sind, ist schon ein bisschen geschimpft worden, ja.
Das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Aber
ich wollte gerade sagen, das hoffe ich.
Mit einem Verschwörungsmythos kannst du vielleicht aufräumen oder vielleicht auch nicht. Mir ist unterwegs ein paar Mal gesagt worden, es ist schon seltsam, dass auf keinem einzigen Checkpoint Handyempfang war.
War das so? Wir wollten es nochmal prüfen. Und haben uns dann aber auch gedacht, das ist auch einfach, ja, part of the game. Und ich kenne es auch noch vom ersten. Und es geht, dann muss man mal kurz eben auch auf seine, auf die alten analogen Zeiten zurückgreifen. Ich kenne es aus dem, wie gesagt, aus der ersten Edition, dass ich dann auch erstmal gesagt habe, ich fahre jetzt nach Straßenschildern und gemerkt, dass ich das gar nicht mehr so gut kann.
Tutelle Direzione ist immer ein heißer Tipp.
Genau.
Ist jedenfalls nicht falsch, ja.
Das ist immer richtig. Wir haben da jetzt nicht geplant, dass kein Handyempfang. Wir hatten eigentlich
eher
Ärger.
Ich glaube, es war schon Handyempfang.
Also ich bin mir ganz sicher. Bei diesem Papstschloss, da war keiner. Und in Montolucci, nein, Lucci Monte, dort war auch keiner, also habe ich keinen gehabt.
Ja, die Route war recht wild, dass wir schon damit gerechnet haben, dass in einigen Punkten kein Handyempfang sein wird.
Ich bin jetzt natürlich aufgrund meiner wirklich positiven Erfahrung, ich kann echt sagen, schaut euch dieses Rennen an. Wer Bock hat auf eine Teilnahme, ich kann es wirklich empfehlen. Dürfen wir uns schon freuen auf nächstes Jahr? Und wenn ja, wisst ihr schon, wohin es geht? Ihr wart in Frankreich, ihr wart in Österreich, statt in Wien. Jetzt war es Italien und nächstes Jahr wird es wieder woanders sein. Oder ist das noch in der Überlegungsphase?
Ich glaube, mit unserem Wetterglück müssen wir mal gucken, wo wir den Regen hinbringen wollen, wo er gebraucht wird. Nein, ich glaube, da machen wir uns jetzt nach dem Rennen generell nochmal Gedanken drüber. Wir fahren da auf Sicht. Wir haben jetzt keinen 5-Jahres-Plan. Wir wollen, glaube ich, schon so ein bisschen gucken. Es ist immer die Idee, leicht erreichbar, am liebsten irgendwo in Mitteleuropa. Von dort haben wir auch die meisten Teilnehmenden. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, wo wir dann gucken, diskutieren und eventuell dieses Mal auch die Bürokratie mit einberechnen, bevor wir uns schnell entscheiden. Das finden wir toll und gut und wir gehen jetzt dahin und veröffentlichen das und dann sehen wir, hups. Aber ja, wir freuen uns auch.
Das klingt spannend, da freuen wir uns auch schon drauf. Heute am Abend ist noch die Finisher Party. Ihr habt es aber gesagt, man kann auch am Montag noch finishen. Wir nehmen jetzt am Sonntag auf. Du hast es vorher gesagt, ihr macht keinen Gewinn, ihr verdient nichts an dem Rennen. Das Geld, das überbleibt, wird gedrittelt und die Sieger, Siegerinnen der drei Kategorien dürfen jeweils eine Charity wählen, an die das Drittel gespendet wird.
Wisst ihr schon, wohin gespendet wird oder ist das quasi bei der Finisher Party dann Teil des Spaßes?
Das wird, glaube ich, nochmal Teil der Finisher-Party. Da werden wir das auf jeden Fall dann nochmal sagen und hoffen dann auch jeweils von den Gewinner, Gewinnerinnen ein Statement dazu bekommen, warum die Charity. Ich glaube, das ist ja auch immer ganz interessant. Jeder hat immer ein paar andere Sachen im Kopf. Genau, ich glaube, wir machen immer vorher auch eine Umfrage bei der Registrierung, was eventuell schon die Idee sein könnte. Genau, da freuen wir uns dann nochmal besonders drauf und dann natürlich eine gute Finisher-Party. Ich glaube, das ist auch nochmal das Gute bei dem Rennen, auch wenn man nicht finisht, man hat was Gutes gemacht. Ich glaube, das ist ein bisschen auch der Grundgedanke einfach. Radfahren ist ein Privileg und wir zahlen sonst auch mal sehr viel Geld für die Teilnahmegebühren. Also warum nicht auch was Gutes damit machen? Und für mich war es eine extra Motivation im ersten Jahr. Und ich glaube, so wie ich das sehe, wie hier Rennen gefahren wird, hatte ich das Gefühl bei einigen, das motiviert doch sehr.
Ist, glaube ich, ein wunderschöner Gedanke. Wir können dankbar sein, dass es uns gut geht. Und wenn man dann am Ende von so einem Event was weitergeben kann, ist das doch ja, wunderschön.
Podcast-Werkstatt.